Die Corona-Krise ist auch ein erbitterter Kampf um die Meinungshoheit. Meinungsfreiheit und Vielfalt scheinen jetzt nicht mehr so wichtig. Ich interviewe hier auf diesem Kanal Experten, Top-Leute, allerdings auch sehr kritische. Und das ist anscheinend sehr problematisch. Videos von Professor Homburg und Professor Witkowski werden zum Teil gelöscht oder gesperrt. Und es gibt Angriffe auf ihren guten Ruf. Dabei arbeiten sie mit Fakten und Zahlen. Aber vielleicht macht sie das gerade so gefährlich. Die Diskussion über die berühmte R-Zahl, sie hat hier begonnen. Teil 2 meines persönlichen Corona-Best-of aus einer ganz besonderen Perspektive. Jetzt den Punkt Preradovic. Es ist inzwischen Anfang April und in Deutschland herrscht eine unglaubliche Angst vor dem Coronavirus. Politiker und Virologen warnen unentwegt vor der italienischen Welle. Und die abschreckenden Bilder aus Bergamo schüren die Angst. Professor Andreas Sönnigsen von der Med-Uni Wien ist sich am 1. April schon sicher, diese Welle wird nicht kommen. Und er zweifelt an der Notwendigkeit der Lockdown-Maßnahmen.
Man schaut im Moment nur auf die Covid-19-Toten. Aber wie gesagt, Menschen sterben. Und um Menschen zu retten, muss man bestimmte Dinge tun. Im Optimalfall tut man Dinge, die anderen nicht schaden. Und was wir jetzt machen, wir retten zwar Menschenleben, aber wir bezahlen doch einen sehr hohen Preis dafür, beziehungsweise wir bezahlen einen Preis, den wir noch gar nicht abschätzen können, weil es keine Erfahrung dazu gibt. Und Sie haben ein paar Punkte, haben Sie genannt, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen hier in der Zeitung gelesen, 20% der Kinder, die jetzt nicht in die Schule gehen, werden nicht mehr erreicht. Die Lehrer haben keine Möglichkeit, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das heißt, das sind natürlich in erster Linie wahrscheinlich Kinder aus sozial schwächeren Schichten, die versinken irgendwo im Chaos. Ja, die sind unbeaufsichtigt und die machen auch keine Hausübungen, weil sie die online gar nicht abrufen und so weiter und so fort. Das heißt also, was richtet man da für einen Schaden zum Beispiel an? Das ist ja gar nicht abzuschätzen.
Sönnigsen ist Evidenzmediziner, also einer, der darauf pocht, dass Entscheidungen nur auf Basis fundierter Fakten getroffen werden. Er fordert Anfang April schon Antikörpertests.
Man könnte das in Deutschland sehr schön laufen lassen über die sogenannten Sentinel-Praxen, die auch die Influenza-Wellen sozusagen dokumentieren. Solche Möglichkeiten hätte man. Also die Strukturen wären eigentlich vorhanden. Man müsste diese Sentinel-Praxen oder Messpunkte sozusagen mit den entsprechenden Messmöglichkeiten ausstatten, um diese Daten zu generieren.
Wenn man diese Daten dann generiert hat, dann könnte das komplett neue Zahlen geben, oder?
Das könnte komplett neue Zahlen geben. Das wäre sicherlich sehr interessant, weil man dann besser abschätzen kann, wie ist denn tatsächlich der prozentuale Anteil von schwerwiegenden Verläufen an den Gesamterkrankungen.
Was glaubt man denn bisher? Wie viel Prozent merken gar nicht, dass sie infiziert sind mit dem Coronavirus und durchleben das einfach so?
Ja, also wir wissen ja aus den chinesischen Zahlen, dass sicher 80-85% ganz milde Verläufe haben. Mhm. Und diese Zahl wird möglicherweise noch mal deutlich höher, wenn wir die noch mitrechnen, die es vielleicht mehr oder weniger gar nicht merken oder wo es wirklich nur ein 3-Tage-Schnupfen ist.
Anfang April wird auch bekannt, dass das Robert-Koch-Institut Pathologen rät, Corona-Tote nicht zu obduzieren. Das sei zu gefährlich. Die Pathologen sind fassungslos und wehren sich. Mit Erfolg. Das RKI rudert zurück. Und der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, Professor Gustavo Bariton, erklärt, warum Obduktionen so wichtig sind.
Natürlich hat die Obduktion einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten, wie Sie sagen, die richtige Todesursache zu klären, ob man an Covid verstorben ist oder mit Covid. Es geht auch darum, dieses neue Krankheitsbild besser zu verstehen, also in Zusammenhänge zu setzen. Zum Beispiel ist es wirklich nur in Anführungszeichen die Covid-Pneumonie, also die Lungenentzündung, an der die Patienten sterben, oder gibt es ja auch andere Organe, die das Virus befallen kann, zum Beispiel den Herzmuskel oder auch, was jetzt neu diskutiert wird, bei Patienten, die überhaupt keine respiratorische Symptomatik haben, dass es zum Beispiel gleich aufs Stammhirn geht, wo dann zentrales Regulationsversagen ausgelöst wird. Und so etwas bekommen sie natürlich nur im Zusammenhang von allen Organen, von der globalen Betrachtung aller Organe dann zu fassen.
Das heißt, das sind alles Sachen, die man jetzt noch rausfinden muss. Also so umso wichtiger, muss ich gestehen, verstehe ich diese Empfehlung des RKI.
Die ist zurückgenommen und es wird ja jetzt sogar vom Robert-Koch-Institut empfohlen, Obduktionen durchzuführen. Aha. Also es ist hier ein wirklicher Wechsel der Einstellung passiert. Wir wurden auch aufgefordert, als Pathologen hier Hilfestellung zu leisten und Anleitungen für die Technik der Obduktion zu geben. Das machen wir natürlich. Wir bauen hier auch ein Register in Aachen auf. Sie wissen ja, NRW war so ein Zentrum dieser Erkrankung. Deswegen haben die Aachener Kollegen sich da bereit erklärt, jetzt auf Basis von elektronischen Daten anonymisiert hier ein Register aufzulegen. Damit können wir die ganzen Obduktionen, die in Deutschland durchgeführt werden, an Covid-Toten erfassen. Und wenn irgendwelche Forschungsprojekte dann darauf beruhen, dann können wir auch auf das dezentral archivierte Gewebe zurückgreifen.
Mein nächster Experte ist ein Epidemiologe aus New York. Der gebürtige Deutsche Professor Knut Witkowski hat 20 Jahre die Abteilung Epidemiologie, Biostatistik und Forschungsdesign an der Rockefeller University geleitet. Er verblüfft mich mit seiner Schilderung der Zustände in New York, die unseren Berichten in den Nachrichten komplett widersprechen.
Es gibt wenig Probleme. Die Krankenhäuser wurden für mehrere Jahre nicht ausgebaut und deshalb hat man Pläne eingerichtet, wie man mit Epidemien umgeht und hat dann jetzt also Zelte in Central Park aufgestellt, wo Patienten behandelt werden, die in den Krankenhäusern keinen Platz finden. Und das sieht zwar dramatisch aus, ist aber so, wie man das geplant hat. Das heißt, diese Epidemie ist kein Problem. Der Mayor hat gesagt, wir haben noch Respiratoren für 6 Tage. Das war, als die Projektion noch hoch ging. Inzwischen sind die Projektionen korrigiert. Es geht nicht mehr hoch. Und damit werden also auch die Geräte ausreichen und die Plätze ausreichen. Es gibt eigentlich kein Problem.
Wie viele der Corona-Rebellen hält Witkowski das Coronavirus für ein normales Atemwegsvirus und den Lockdown für überflüssig, ja sogar für hinderlich? Kommen wir nochmal zurück auf den Lockdown. Sie sagen, im Grunde verlängert der Lockdown nur die Epidemie. Die wäre sonst wann vorbei? Wie schnell ging das?
Wenn die Epidemie nicht gestört wird durch die Menschen, dauert das ungefähr 3 bis 4 Wochen und es ist vorbei.
Und Sie sagen, ein Lockdown verlängert die Epidemie. Das heißt, jetzt wird ja schon auch in Deutschland darüber gerätselt oder nachgedacht, wie kann man diesen Lockdown beenden? Wie kann man die Wirtschaft, die ja nur schwer gelitten hat, wieder in Gang bringen? Was würden Sie dazu jetzt sagen? Also ich meine, kommt dann das dicke Ende noch?
Also der erste Schritt sollte sein, die Schulen wieder zu öffnen. Denn Epidemien breiten sich unter Kindern sehr schnell aus. Ihr Immunsystem ist darauf ausgelegt. Man merkt meistens überhaupt nichts oder die Beschwerden sind sehr mild. Und wenn sich das unter Kindern schnell ausbreitet und auch ein paar ihrer Eltern betroffen sind, dann hat man sehr schnell eine Situation, wo so viele Menschen immun sind, dass sich Viren nicht mehr ausbreiten können.
Das ist die sogenannte Herdenimmunität. Aber was ist dann mit den Risikogruppen, zum Beispiel den alten Menschen mit Erkrankungen?
Bei jeder Grippewelle würde man alten Menschen mit Erkrankungen sagen, es ist besser, zu Hause zu bleiben und zu warten, bis die Grippewelle vorbei ist. Und das ist bei dieser Grippe nicht anders.
Professor Witkowski ist ein erfahrener Wissenschaftler und Epidemiologe. Was er allerdings nicht erwartet, YouTube löscht unser Video. Auf unserer Website ist es da noch zu sehen, aber nicht mehr lange. Anbieter Vimeo nimmt alle unsere Videos von der Seite. Wen haben wir da eigentlich so nervös gemacht? Aber Witkowski ist nur der Anfang. Mit unserem nächsten Gast landet Punkt Preradovic einen Knaller. Professor Stefan Homburg, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen an der Leibniz-Uni Hannover. Er widerlegt mit Zahlen des Robert-Koch-Instituts Kanzlerin Merkel. Die Diskussion über die berühmte R-Zahl beginnt in diesem Interview. Kanzlerin Merkel hatte nämlich 2 Tage zuvor in einer Pressekonferenz erklärt, die Reproduktionszahl sei unter 1 gesunken und das sei der Erfolg des Lockdown. Für Professor Homburg ganz klar Fake News. Wir sind jetzt an einem Punkt der Corona-Krise angekommen. Da geht es jetzt weniger um Medizin als um Zahlen. Und Sie sagen, der Lockdown hat gar nichts gebracht. Wie belegen Sie das?
Nun, der Bund hat ja ein eigenes Institut, um so etwas zu untersuchen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, kennt inzwischen jeder. Und nach einer neueren Studie des RKI ist diese Reproduktionszahl, die Sie nannten, also die angibt, wie viele neue Personen ein Infizierter ansteckt, ist vor dem Lockdown unter 1 gefallen.
Mhm, also wir
Wenn man
haben
sich die Grafik anschaut.
Ja, wir schauen sie uns jetzt mal an. Wenn Sie sie ganz kurz erklären könnten.
Ja, man sieht, die Reproduktionszahl ist erst ungefähr so bei 3,5, dann sinkt sie stark und am 20. März ungefähr sinkt sie unter 1. 3 Tage später dann erst kam der Lockdown, das war der 23. März. Und wenn man jetzt weiterschaut, dann sieht man, die Kurve bleibt mit kleineren Schwankungen so unter 1. Es ist nicht so, dass nach dem Lockdown die Kurve weiter runtergeht. Man kann deshalb zweierlei daraus schließen. Erstens, der Lockdown war nicht nötig, weil er schon unter 1 war. Und zweitens war der Lockdown auch nicht wirksam, weil er durch den Lockdown nicht weiter gefallen ist.
Das heißt, dieser Lockdown, der der Wirtschaft höchstwahrscheinlich enorme Schäden beibringt, war vollkommen unnötig nach diesen amtlichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Ja, das ist für jedermann sichtbar und da braucht man auch kein Mediziner zu sein. Es geht, wie Sie richtig sagen, nur um Zahlen. R war vor dem Lockdown kleiner als 1, ist kleiner als 1 geblieben.
Ja, und heute sogar bei 0,7.
Ne? 0,7. Ja, in heutigen Zahlen ist R sogar auf 0,7 inzwischen. Das heißt, es ist auch noch viel unverständlicher als der Lockdown selber, warum man jetzt beschlossen hat, der Lockdown wird noch wochenlang weitergeführt.
Aha. Ich meine, ganz kurz, bevor wir dazu kommen, wenn man sich die Grafik ansieht, dann sieht es so aus, als hätte die Epidemie in Deutschland den Höhepunkt weit vor dem Lockdown gehabt. Kann man
das ist auch so.
Kann man das so sehen?
Also das ist, glaube ich, unstrittig. Der Höhepunkt der Infektion war in der ersten Märzhälfte. Und die Politik hat erst nicht reagiert, als dann dieser Höhepunkt kam, wie üblich, ist sie panisch geworden. Dann hat sie viel zu spät etwas gemacht, und zwar etwas, was überflüssig und, wie Sie richtig sagen, unglaublich schädlich war. Nicht nur für die Wirtschaft. Es geht nicht nur um die Wirtschaft, sondern es geht auch um andere Menschenleben. Es geht um Suizide, verschobene Operationen und dergleichen.
Das Interview mit Professor Homburg wird 1,2 Millionen Mal aufgerufen und erregt jede Menge Aufmerksamkeit, auch im politischen Berlin. Das alarmiert natürlich auch wieder die Faktenchecker von Korrektiv. Sie orten Falschmeldungen und Facebook sperrt daraufhin unser Video. Das können Homburg und auch ich so nicht stehen lassen. Jetzt kommen wir mal zu Facebook. Facebook hat unser erstes gemeinsames Video gelöscht mit dem Hinweis auf Falschinformationen und die will das Portal Korrektiv gefunden haben, die sich selbst Recherchen für die Gesellschaft auf die Fahne schreiben. Hier die Begründung: Mit der Reproduktionszahl allein lässt sich nicht beurteilen, ob die Maßnahmen wirksam oder nötig sind. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch drauf antworten.
Ja, darauf muss man antworten. Und zwar, die Bundesregierung hatte ja über Wochen diese R-Zahl zum Maßstab erhoben, wann wir aus dem Lockdown raus können. Und es war immer gesagt worden, ein Wert in der Nähe von 1, dann können wir lockern.
Ich erinnere mich auch an die Pressekonferenz der Kanzlerin, wo die R-Zahl ja eigentlich das Wichtigste war, ne?
Ja, das hat sie immer wieder gesagt. Und diese Grafik, die wir beide in unserem Interview zum ersten Mal überhaupt besprochen hatten, war dann in vielen Talkshows bei Markus Lanz und Maybrit Illner immer wieder an der Wand. Und man sah in dieser Grafik eben, dass die R-Zahl schon vor dem Lockdown unter 1 war und immer unter 1 geblieben war. Das war eine Grafik des Robert-Koch-Instituts.
Genau, und das haben wir eigentlich auch
auf Facebook als Fälscher gebrandmarkt, mit der Begründung, dass diese R-Zahl nicht aussagekräftig sei. Aber nicht wir haben uns ja aufgeschwungen und gesagt, diese R-Zahl sollte man angucken, sondern das war ja die Bundesregierung. Wir haben ja nur hieran eine immanente Kritik geübt und gesagt, wenn die Bundesregierung ihr Handeln an der R-Zahl orientiert, dann muss sie jetzt eigentlich, und das war vor 2 Wochen, den Lockdown sofort beenden.
Ja, ich habe mich
also auch, ich muss Ihnen sagen, Korrektiv ist schon eine andere Nummer als dpa und auch als die ARD. Also Korrektiv, wenn man ihre Aktivitäten verfolgt, macht im Grunde keinen Faktencheck im Internet, sondern sie machen einen Meinungscheck. Und alles, was mit ihrer Agenda nicht übereinstimmt, wird mit diesem Stempel gebrandmarkt. Und darunter haben sie ja auch gelitten, denn viele User wissen nicht, wenn dieser Stempel drauf ist, dann kann man das Video nicht mehr weiter teilen auf Facebook. Schon sehr bedenklich, wie dadurch die elektronischen Medien eine Stimmung gemacht wird. Und das könnte sogar die Ursache sein, warum sich Deutschland entgegen jeder Wissenschaft und Evidenz derart hereingesteigert hat in eine angebliche Todeswelle, wie man sie noch nie gesehen hat.
Dieses Video wird dann übrigens von YouTube gelöscht. Aber Professor Homburg hat weitere Argumente gegen den wirtschaftlich so verheerenden Lockdown, auch ohne die R-Zahl.
Diese Grafik stammt aus dem sogenannten Grippe-Web. Es ist ein Überwachungssystem in Deutschland für alle Infektionskrankheiten der Atemwege. Das ist also die Grippe, das sind grippale Infekte, basierend auf rund einem Dutzend oder über einem Dutzend Viren, die hier so rumschwirren. Wenn man jetzt mal die schwarze Kurve sich dort betrachtet, das sind also die grippalen Infekte, die in diesem Jahr gemeldet wurden. Dann sehen Sie, diese schwarze Kurve, die kippt ungefähr Ende Februar ab. Und sie kippt ab zu einer Zeit, als die Stimmung hier in Deutschland noch ganz anders war, wo in Bayern Fasching gefeiert wurde und dergleichen. Da kippt diese Kurve bereits ab. Das ist in der 9. Woche. Und jetzt schauen Sie mal bitte auf die 13. Woche. In der 13. Woche kommt der Lockdown. Und jetzt wird gesagt, ja, der Lockdown, der hat uns gerettet. Es ist wichtig dazu zu sagen, in der schwarzen Kurve sind alle Atemwegskrankheiten, also alles, was durch Tröpfcheninfektion so übertragen wird und diese typischen Wellen erzeugt, auch Corona. Da wird nicht unterschieden, ob Corona, Influenza, Rhino oder was auch immer. Überzeugender wird mein Argument noch, wenn man sich mal die ockerfarbene Kurve anschaut, die ein Vorjahr betrifft. Sie sehen, diese ockerfarbene Kurve, die kippt auch ab. Und zwar kippen diese in der Regel dann ab, wenn der Winter zu Ende ist und wenn es wärmer wird. Es ist deshalb eine völlige Fehlvorstellung, dass man so eine Infektionswelle mit staatlichen Mitteln, mit einem Herabfahren der gesamten Volkswirtschaft bekämpfen muss. Die Menschheit lebt seit Millionen Jahren mit den Viren und die behelligen uns im Winter und dann ebben diese Wellen automatisch ab. Das gilt für Corona genauso wie für alle anderen Wellen. Nach der Grafik ist es offensichtlich ausgeschlossen, dass der Lockdown etwas bewirkt hat und auch, dass die Schulschließungen und die Absage von Großveranstaltungen, das kam alles so ab der 11. Woche der entscheidende Faktor war.
Seit Beginn dieser Krise bekommen wir jeden Tag die Zahlen der Neuinfizierten präsentiert, angstmachende Zahlen. Und viele Menschen glauben, infiziert ist dasselbe wie krank. Das ist falsch. Aber diese Fake News wird auch von offizieller Stelle unterstützt, wie mal wieder Professor Homburg aufdeckt.
Die meisten Personen, bei denen der PET-Test anschlägt, sind auch infiziert. Aber bis heute werden sie vom Robert-Koch-Institut, RKI, als krank bezeichnet. Sie wollten dazu eine Grafik von heute einblenden oder ein Titelblatt des RKI-Berichts. Man muss Folgendes unterscheiden. Es gibt Personen, die mit dem Virus SARS-Coronavirus 2, ich nenne ihn einfach Coronavirus, infiziert sind. Und dann gibt es Menschen, die an der Krankheit Covid-19 erkrankt sind, die also Symptome haben. Vielleicht leichte wie Husten, Schnupfen oder schwere Symptome wie eine Lungenentzündung. Und das kann man nicht gleichsetzen. Jeder weiß, es gibt einen Unterschied zwischen HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Das ist nicht dasselbe. Und das RKI führt die Öffentlichkeit hier in die Irre, wenn es bis heute behauptet, dass alle, die nur infiziert seien, auch krank seien. Mhm. Ich habe mir von Medizinprofessoren dazu noch Folgendes sagen lassen. Wenn man im Moment 300.000 Tests pro Woche auf irgendein anderes harmloses Adeno oder Corona oder sonstiges Virus machen würde, käme man auch zu solchen Fallzahlen. Man würde dann aber die Leute nicht als krank bezeichnen. Nur ein Teil ist wirklich krank.
Der Corona-Rebell Homburg wird in vielen Artikeln angegriffen. Auch seine Glaubwürdigkeit wird angezweifelt. Aber Professor Homburg ist weiterhin überzeugt, das komplette Runterfahren der Wirtschaft war ein großer Fehler. Und so sieht es auch ein anderer bekannter Corona-Kritiker. Professor Sucharit Bhakdi, und auch er sagt, wichtig ist nicht die Zahl der Infizierten, wichtig ist die Gefährlichkeit der Krankheit. Und die sei, so Bhakdi, ähnlich einer Grippe. Als Beleg nennt er dafür die Studie von Professor Ioannidis von der Stanford University. Aber was Bhakdi besonders umtreibt, das ist die Impfung, nach der die ganze Welt jetzt ruft. Die mache im Fall von SARS-CoV-2 überhaupt keinen Sinn, so der erfahrene Infektionsepidemiologe.
Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Ich bin Infektiologe. Ich habe dieses Fach gelehrt. Wann ist eine Impfung sinnvoll, wann nicht? Und wissen Sie, eine Impfung ist nur sinnvoll, wenn es sich um etwas wirklich Gefährliches handelt. Zum Beispiel Diphtherie, Tetanus, Polio, aber auch Masern, Mumps, Tetanus. Die Voraussetzung, dass eine Impfung funktioniert, ist, dass das Ziel sich nicht dauernd verändert. Es sind also praktisch immer entweder Gifte von Bakterien, Diphtherie, Tetanus und auch Keuchhusten. Diese Gifte verändern sich nicht. Oder Viren, die sich wenig verändern, weil sie nur bei Menschen vorkommen. Das ist zum Beispiel Masern, Röteln, Mumps, Polio kommt selten vor. Aber in dem Moment, in dem sie versuchen, etwas zu tun, bei einem Erreger, der erstens nicht so besonders ist, nicht gefährlich ist und zweitens sich verändert, da werden sie scheitern. Und es hat keinen Sinn, so etwas zu machen. Und jede Impfung birgt immer die Gefahr von Nebenwirkungen. Deswegen muss der Nutzen, den möglichen Schaden auf jeden Fall um Größenordnungen überwiegen. Ich bin kein Impfgegner. Ich plädiere für die Impfung für die sinnvollen Impfungen. Aber ich plädiere auch gegen die sinnlosen Impfungen, und Covid-19 ist definitiv in diese Liste aufzuführen.
Ausführlicher erklären es Bhakdi und seine Frau Karina Reiß in ihrem gemeinsamen Buch Corona-Fehlalarm, inzwischen ein Spiegel-Bestseller. Auch beim Bhakdi-Interview hat Korrektiv einen Faktencheck durchgeführt. Bewertung: die Aussagen seien unbelegt. Aber was ist denn schon wirklich belegt in dieser Krise bislang? Klar ist nur, wer sich gegen die offizielle Meinung stellt, der kriegt ordentlich Gegenwind, egal wie kompetent er ist. Und vielleicht ist das die größte Gefahr in dieser Krise. Sperrungen, Löschungen, Schmähungen. Es dürfen nur die einen Recht haben, die anderen sind Scharlatane. Es ist ein bisschen einfach, vor allem wenn es sich um kluge und verdiente Wissenschaftler handelt. Es lohnt sich, alle Seiten anzuschauen, und es lohnt sich, sich zu informieren, anstatt zu glauben. Also immer schön die Augen offen halten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.